Die Radio Wissen.
Eine Stunde History mit Maike Rosenplänter.
Ich habe als Studentin meine Zeit lang fürs Haus der Geschichte in Bonn gearbeitet. Dieses Museum, das sich mit der Geschichte von Deutschland nach dem Krieg beschäftigt. Eines der Ausstellungsobjekte, das mich immer fasziniert hat, ist total unscheinbar. Ein Holztisch und vier Stühle aus Baumstämmen. Über dem einen hängt noch eine Strickjacke. Diese Stühle, die sehen so unglaublich ungemütlich aus, dass ich mir jedes Mal überlege, wie man da länger als eine Minute drauf sitzen soll. Aber auf diesen Stühlen haben einst Michail Gorbatschow, Helmut Kohl und Hans-Dietrich Genscher gesessen und über nicht weniger als die deutsche Einheit gesprochen. Im Juli 1990 war das und die drei Politiker hatten sich in Gorbatschows Heimat im Nordkaukasus getroffen. Knapp drei Monate danach war Deutschland wieder eins. Aber diese Gespräche, diese Öffnung des Ostens gen Westen hat auch zur Folge gehabt, dass die Sowjetunion zerbrochen ist. Erst haben die baltischen Staaten Litauen, Lettland und Estland ihre Unabhängigkeit erklärt. Und dann gab es einen Putsch in Russland, der zwar scheiterte, der aber gleichzeitig das Ende der Sowjetunion besiegelte. Und das Ende ihres Staatspräsidenten Michail Gorbatschow.
Aufgrund der entstandenen Situation beende ich meine Tätigkeit im Amt des Präsidenten der UdSSR. Es war eine würdige und offene Rücktrittserklärung. Gorbatschow, bereits vor vier Tagen von der neuen Gemeinschaft entmachtet, nannte seine Gründe. Er sei für eine neue Union entschieden eingetreten. Er sei zwar für die Unabhängigkeit der Völker und Republiken, aber zugleich gegen die Zerreißung des Staats und seiner Integrität.
Sein Rücktritt und wie es dazu kam, das ist heute unser Thema.
Die Radio Wissen.
Eine Stunde History.
Bei dem Namen habe ich immer ein Bild vor Augen. Michail Gorbatschow, dieser ältere Mann mit einem großen Leberfleck auf der Halbglatze, der aussieht wie eine Insel. Er ist einer der Männer, denen wir die deutsche Einheit zu verdanken haben. Für ihn war Weihnachten 1991 kein friedliches und schönes Weihnachten. Gorbi ist heute vor 25 Jahren zurückgetreten. Wieso, weshalb, warum? Das fragen wir unseren Geschichtsexperten.
Aus den prallgefüllten Schatzkammern der Menschheitsgeschichte. Euer D-Radio-Wissen-Historiker Dr. Matthias von Hellfeld.
Dass Staatsmänner zurücktreten, das erleben wir ja häufiger. Gerade dieses Jahr hat es davon ja einige gegeben. Diese Länder sind daran aber nicht gleich zerbrochen. Warum war der Rücktritt Gorbatschows da anders? Warum war der gleichbedeutend mit dem Ende der Sowjetunion?
Ja, ist eigentlich ganz einfach. Es gab keinen Nachfolger. Ja, und der neue starke Mann Russlands, nämlich Boris Jelzin, der ließ bald darauf die russische Fahne auf dem Kreml hissen, also auch nach außen ein Zeichen dafür, dass aus der Machtzentrale der untergegangenen Sowjetunion nun die Politik Russlands gemacht werden sollte. Und außerdem hatte Gorbatschow bis zu seinem Rücktritt die beiden wichtigsten Ämter inne, nämlich Präsident des Staates und Generalsekretär der KPDSU, also der Kommunistischen Partei der Sowjetunion. Und die hatte an jenem Tag aufgegeben. Ohne Nachfolger war die UdSSR also handlungsunfähig.
Aber die tatsächliche Macht hatte er schon viel früher verloren.
Ja, spätestens im Sommer 1991 war seine Macht zumindest sehr, sehr stark angekratzt. In diesem Sommer gab es einen Putschversuch, der scheiterte und Boris Jelzin griff durch rasches und mutiges Handeln ein gegen die Putschisten und wurde dadurch sehr, sehr populär. Gorbatschow kam dann aus einer Art Verbannung nach ein paar Tagen sichtlich geschwächt nach Moskau zurück und musste dann gegen Jelzin und immer mehr Widersacher ankämpfen, die ihm vorwarfen, das Land durch diese berühmten Schlagworte Glasnost und Perestroika geschwächt zu haben. Sie beklagten den Verlust der Stellung als Weltmacht neben den USA und den allmählichen Zerfall dieses einstmals so starken Ostblocks. Und zudem gab es eben sehr viele Unabhängigkeitsbestrebungen, zum Beispiel im Baltikum. In Vilnius war es im Januar 1991 schon zu einem sogenannten Blutsonntag gekommen. Sowjetische Einheiten stürmten den Fernsehturm der Stadt und 14 Menschen starben. Und im Sommer 1991 musste die Sowjetunion dann schließlich die Unabhängigkeit dieser Staaten anerkennen. Da war der erste Dominostein schon gefallen.
Und dem folgten dann viele weitere.
Ja, am deutlichsten war das am 8. Dezember 1991, also ungefähr drei Wochen vor Gorbatschows Rücktritt. An diesem Tag wurde durch die Staatsoberhäupter Russlands, der Ukraine und Weißrusslands die Gemeinschaft unabhängiger Staaten gegründet. Und zwei Wochen später traten dem neuen Bund acht weitere ehemalige Sowjetrepubliken bei. Damit war die UdSSR eigentlich nur noch eine leere Hülle. Da war im Grunde genommen niemand mehr drin. Und Gorbatschow, der versucht hat, die Gründung der GUS zu verhindern, eben mit dem Argument, dann sei doch die UdSSR sozusagen sinnlos und am Ende, der hat eben deswegen verloren, weil genau das war beabsichtigt.
Man kann sagen, Michail Gorbatschow hat sich sein eigenes Grab geschaufelt. Er war es, der die Öffnung der Sowjetunion vorangetrieben hat. Wäre er nicht gewesen, dann gäbe es heute vielleicht keine deutsche Einheit. Es gäbe möglicherweise noch eine UdSSR und Länder wie Lettland und Slowenien wären nicht in der EU. Dafür hat Gorbatschow aber einen hohen Preis gezahlt, sein politisches Leben. Arne Hell aus dem History-Team über den Rücktritt Gorbatschows.
В связи с невозможностью по состоянию здоровья исполнения Горбачевым Михаилом Сергеевичем
Aufgrund einer Erkrankung des Präsidenten der UdSSR, Michail Gorbatschow, die es ihm unmöglich macht, sein Amt auszuüben, übernimmt Vizepräsident Janajew dessen Funktionen.
СССР Янаев.
Michail Gorbatschow ist nicht krank. Er ist auf der Krim im Urlaub an diesem 19. August 1991. Was Radio Moskau vermeldet, ist in Wahrheit ein Putsch. Eine Gruppe von Politikern und Militärs will verhindern, dass Gorbatschow die Sowjetunion umbaut. Zu einem echten Bundesstaat, in dem nicht mehr alle Befehle aus Moskau kommen. Es ist ein letztes Aufbäumen der Hardliner in der kommunistischen Partei. Der Versuch zu retten, was nicht mehr zu retten ist.
In Moskau an diesem Morgen nach dem Staatsstreich bietet sich folgendes Bild. In der gesamten Innenstadt sind immer noch schwere Schützenpanzer sowie gepanzerte Fahrzeuge postiert. Und zwar an allen wichtigen Brücken, den zentralen Kreuzungen und rund um den Kreml.
Gorbatschow wird auf der Krim gefangen gehalten. Einen Moment sieht es so aus, als ob die alten Reflexe der Unterdrückung funktionieren. Aber dieses Mal spielt das Volk nicht mit. Es versammelt sich, protestiert. Und der neue Anführer des Volkes heißt Boris Jelzin, der Präsident des russischen Teils der Sowjetunion. Er flüchtet sich ins Parlamentsgebäude in Moskau und wird von einem Teil der Armee unterstützt. Auf einem Panzer stehend, mit Megafon in der Hand, ruft er die Menschen zum Widerstand auf.
Da das Fernsehen mir keinen Raum gibt, das Radio auch nicht, verlese ich hier eine Erklärung. In der Nacht vom 18. auf den 19. August 1991 wurde der legal gewählte Präsident des Landes der Macht enthoben. Wir rufen die Soldaten auf, als Bürger Verantwortung zu zeigen und sich nicht an dem reaktionären Umsturz zu beteiligen.
Einen Tag später geben die Putschisten auf. Gorbatschow kann nach Moskau zurückkehren. Aber Jelzin ist jetzt der neue starke Mann. Er will den Zerfall der Sowjetunion nicht mit Reformen aufhalten, er will ihn beschleunigen. Während Gorbatschow eine weltweit übertragene Rede vor dem Parlament hält, erklärt Jelzin die kommunistische Partei für illegal.
Um die Lage etwas zu entspannen, Genossen, erlauben Sie mir, die Verfügung zu unterschreiben, um die kommunistische Partei Russlands zu verbieten.
Gorbatschow ist zwar offiziell weiter Präsident der Sowjetunion, aber ohne die Partei ist er seine Macht los. Das, was er unbedingt verhindern wollte, passiert. Die einzelnen Teilrepubliken der UdSSR erklären sich nach und nach für unabhängig, auch die Ukraine und Weißrussland. Jelzin trifft sich mit den Präsidenten der neuen Staaten am 8. Dezember in Brest, um das Ende der Sowjetunion zu beschließen.
Russland hat sich nahezu aller sowjetischen Schlüsselministerien bemächtigt. Damit wurde die bis zur Jahreswende vereinbarte Auflösung der 1922 von Lenin gegründeten UdSSR gleichsam im Hauruck-Verfahren abgewickelt.
Russland ist jetzt nicht länger die Führungsmacht eines ganzen Erdteils, sondern ein Mitglied der Gemeinschaft unabhängiger Staaten. Die Bevölkerung in Moskau stört das nicht, sie hat andere Sorgen.
Moskau im Dezember, es liegt Schnee, aber die Sonne kommt nicht durch. Schon um 3:30 mittags wird es dunkel. Zeit für Depressionen aber bleibt nicht. Um die Familie zu versorgen, muss man schon immer unterwegs sein, hin und her rasen, um das Wenige, das es gibt, zu bekommen. Das Wort Perestroika erwähnt man am besten überhaupt nicht mehr. Diese Phrasendrescherei haben wir nun schon alle satt. Man hat keine Kraft mehr. In den Geschäften ist nichts zu kaufen, aber sie reden weiter und weiter. Gorbatschow ist natürlich ein kluger Mann, aber er hat alles kaputt gemacht. Er darf nicht weiter Präsident sein. Er muss zurücktreten.
Und das tut Gorbatschow. Am 25. Dezember 1991.
Mein Rücktritt erfolgt, nachdem durch die Gründung der Gemeinschaft unabhängiger Staaten eine neue Situation entstanden ist. Nun beginnt eine neue Zeit. Aber die Bewahrung der demokratischen Errungenschaften sind lebenswichtig. Ich danke all jenen, die meine Politik der Erneuerung unterstützt haben. Ich wünsche allen das Beste. Auf Wiedersehen.
Arne Hell war das über den gescheiterten Putschversuch in Moskau 1991 und den daraus resultierenden Rücktritt Gorbatschows. Für viele von uns ist Osteuropa, also so bildlich gesprochen alles hinter Polen, Ungarn und der Slowakei, ja im Grunde unbekanntes Land. Viele wissen tatsächlich einfach von der Kultur, der Geschichte und den Menschen gar nicht so viel. Zu wenig, finde ich. Und deshalb spreche ich jetzt mit Professor Manfred Hildermeier. Er ist Leiter des Instituts für osteuropäische Geschichte in Göttingen und Experte für die Sowjetunion. Hallo, Herr Hildermeier.
Guten Abend.
War der Rücktritt von Gorbatschow vor 25 Jahren unvermeidlich?
Nach dem Augustputsch sicherlich. Da ist er ein Feldherr ohne Truppen gewesen, jedenfalls relativ bald, so dass ihm eigentlich nichts anderes übrig blieb. Umso eher, als die wichtigen Republiken sich dann zusammengetan haben. Das waren zunächst natürlich Russland, dann die Ukraine, die immer für Russland unverzichtbar war, und Weißrussland. Und schließlich haben sich die anderen, die überhaupt noch einigermaßen mitmachen wollten, das heißt die Republiken, die nicht zum Baltikum gehörten und nicht zum Kaukasus, auch noch angeschlossen. Und man hat dann in Alma-Ata diesen neuen Bund, der ein Staatenbund und kein Bundesstaat sein sollte, aus der Taufe gehoben.
Was waren denn die Fehler, die Gorbatschow gemacht haben? Waren das Glasnost und Perestroika oder gab es da irgendwelche anderen Fehler, die zum Ende der UdSSR geführt haben?
Einig ist man sich eigentlich darüber, dass Gorbatschows Hauptfehler darin bestand, die Sprengkraft der nationalen Frage zu unterschätzen. Insofern ist er der offiziellen Ideologie der Brezhnev-Jahre dann doch auf den Leim gegangen. Laut Verfassung von 1977 und laut Propaganda war die nationale Frage gelöst. Gab es ein irgendwie einheitliches Sowjetvolk? Dass das nicht so war, das hat sich dann gezeigt, sobald eine relativ freie Meinungsäußerung möglich war. Insbesondere in dem ersten freien Wahlkampf seit 1917, das war im März 1989. Und beinahe überall haben sich in allen Republiken, insbesondere in den baltischen Republiken und den kaukasischen, nationale Bewegungen gebildet, die in einem Punkt ein und dasselbe wollten, nämlich raus aus der alten UdSSR. Damit hatte Gorbatschow nicht gerechnet. Dann ist es ihm ferner nicht gelungen, die ökonomischen Probleme in den Griff zu bekommen. Und in dem Maße, in dem die Reformen zu Unsicherheiten im Lande führten, hat sich die Wirtschaftskrise einfach verschärft und verschlimmert.
Welche Wirkung und Bedeutung hat denn der Rücktritt für die Geschichte Russlands?
Mit dem Rücktritt ging eine ganze Epoche der russischen Geschichte zu Ende, die 74 Jahre gedauert hat. Es begann etwas Neues, wie man nun das beurteilen soll, das wird sich ja noch zeigen und ist nicht ganz klar.
In Russland ist Gorbatschow bis heute nicht wirklich beliebt. Im Westen wird er dafür bis heute gefeiert. Er hat ganz viele Preise gewonnen, zum Beispiel für seine Bemühungen bei der deutschen Einheit, unter anderem den Friedensnobelpreis. War Gorbatschow die treibende Kraft des Umbruchs in Europa oder war das mehr so eine zufällige Folge seiner Politik?
Nein, das war er wirklich. Er ist sicherlich die treibende Kraft gewesen. Ohne diese Reformen, die er 1986 auf den Weg gebracht hat, wären die Entwicklungen in Ost-Mitteleuropa und in Südosteuropa gar nicht denkbar gewesen. Auch das hätte er denken können, hat er vermutlich auch, denn das ist ja nicht neu gewesen. Dasselbe ist ja passiert nach dem 20. Parteitag 1956, als Chruschtschow die Entstalinisierung ausgerufen hat in Warschau und in Budapest, wie man weiß. Und in Polen ist es immer unruhig gewesen, zuletzt 1981. Also all das, was da latent vorhanden war, ist durch seine Reformen sozusagen bestärkt worden. Insofern war er die treibende Kraft.
Vielen Dank, Manfred Hildermeier. Wir haben gesprochen über die UdSSR, über den Einfluss von Gorbatschow auf ihr Ende und über seinen Rücktritt. Unser Blick heute zurück in die Geschichte.
D-Radio Wissen.
Eine Stunde History.
Vor 25 Jahren ist Michail Gorbatschow, der damalige Präsident der Sowjetunion, zurückgetreten. Er war maßgeblich daran beteiligt, dass eine Wiedervereinigung Deutschlands möglich war. Matthias, wie waren denn die Reaktionen auf seinen Rücktritt in Deutschland und sonst in der westlichen Welt?
Naja, also irgendwie hat man es ja geahnt, dass es soweit kommen musste und kommen würde, weil die Lage in der UdSSR bis zu diesem Tag tatsächlich immer dramatischer geworden ist, und zwar jeden Tag. Die Auseinandersetzung zwischen Boris Jelzin, dem starken Mann in Russland, und Gorbatschow waren hart, und von außen betrachtet wurden sie von Jelzins Seite auch unerbittlich geführt. Er wollte die Auflösung der alten kommunistischen Gemeinschaft, die ja von so vielen Menschen in den unterschiedlichen Republiken zunehmend als eine Art Zwangsgemeinschaft durchaus auch empfunden worden war. Insofern war das Bestreben, die Union der sozialistischen Sowjetrepubliken so schnell wie möglich zu verlassen, aus deren Sicht nachvollziehbar. Und Gorbatschows Bemühen, eben diesen alten Laden, sagen wir mal, zusammenzuhalten, das wirkte dann schon so ein bisschen anachronistisch.
Und in Russland, wie haben die Menschen da reagiert?
Also ehrlich gesagt waren die meisten Leute froh, dass Gorbatschow weg war. Ja, viele Russen warfen ihm vor, die einstige Stärke des Landes aufs Spiel gesetzt zu haben, das Land an den Rand der Pleite und der Armut geführt zu haben, obwohl das gar nicht seine Schuld gewesen war. Jelzin verweigerte ihm sehr, sehr lange eine anständige Rente und behandelte ihn demonstrativ wirklich mies und schlecht. Und wenn man in den Jahren nach dem Ende der UdSSR mit Gorbatschow über den Roten Platz gegangen ist, dann blieben die Leute stehen und sie beschimpften ihn. Und wenn man das Gleiche auf dem Berliner Kudamm gemacht hat, dann blieben die Leute auch stehen, aber sie applaudierten und sie schenkten ihm Blumen. Das habe ich beides erlebt. Er war also zu Hause ein wirklich durchgefallener, abgehalfterter Politiker und im Ausland ein gefeierter Star, weil eben ohne ihn und ohne seine Politik der Kalte Krieg vermutlich nicht zu Ende gegangen wäre.
Hätte er denn diese Einigung, diese Einheit Deutschlands auch verhindern können?
Naja, theoretisch hätte er den ganzen Prozess in Europa stoppen können. Er hätte nur sowjetische Panzer gegen die Demonstranten in der DDR oder gegen Solidarność in Polen losschicken müssen. Dann wäre es vermutlich zu einem europäischen Blutbad gekommen und die europäische Geschichte hätte sicher einen anderen Verlauf genommen.
Wir haben ihm also tatsächlich richtig, richtig viel zu verdanken.
Sehr viel.
Im Grunde haben wir die deutsche Einheit zwei Männern zu verdanken. Klar, Helmut Kohl, damals Bundeskanzler von Deutschland, und Michail Gorbatschow. Die beiden haben den Weg freigemacht. Mit dabei bei den Gesprächen, zumindest bei den wesentlichen, war auch Dr. Horst Teltschik. Er war der Kanzleramtsleiter von Helmut Kohl. Deshalb kennt er Gorbatschow gut und kann uns ein bisschen was über ihn erzählen. Hallo, Herr Teltschik.
Hallo, Frau Rosenblender.
Sie haben Gorbatschow ja zu verschiedenen Gelegenheiten getroffen, aber oft zählt ja so der erste Eindruck. Was war denn Ihr erster Eindruck von Gorbatschow?
Ja, ich hatte ja die Gelegenheit, zusammen mit dem Bundeskanzler Helmut Kohl den neu gewählten Generalsekretär der KPdSU, Herrn Gorbatschow, am Tag nach seiner Ernennung in Moskau zu treffen. Und der Eindruck war außerordentlich positiv, aus einem schlichten Grund. Wir haben seine drei Vorgänger erlebt. Generalsekretär Brezhnev, der Fragen von Helmut Kohl nur beantworten konnte, wenn sein Außenminister Gromyka ihm die Antwort auf einen Zettel zuschob. Dann haben wir Andropow in Moskau 1983 erlebt, der auch schwer krank war und ein Dreivierteljahr später verstorben ist. Dann kam zuletzt Tschernjenka, todkrank, den man mal im sowjetischen Fernsehen vorgeführt hat, unterstützt von zwei Personen, um ihm zu zeigen, er lebt noch. Das heißt, wir haben nach drei schwerkranken Generalsekretären, alle sehr alt, plötzlich einen jungen, gesunden Generalsekretär. Also er war jung und vor allem gesund. Was auch anders war, er hat nicht einen langen Vortrag gehalten, einleitend, der in der Regel immer im Politbüro abgestimmt war, sondern er hat munter begonnen zu diskutieren.
Und was genau wollte Gorbatschow? Also wollte er eigentlich nur die UdSSR ein bisschen reformieren, aber das System erhalten? Oder wollte er das Ganze komplett umbauen zu einem anderen, möglicherweise nicht sozialistischen System?
Bei dem ersten Gespräch hatte er kein Anzeichen gegeben, dass er etwas ändern will, was er ändern will. Das galt auch für das Thema, wie er die Beziehungen zu Deutschland entwickeln will. Er hat im Gegenteil die Position seiner Vorgänger beibehalten, indem er dem Bundeskanzler sagte, die Beziehungen zwischen Deutschland und der Sowjetunion seien abhängig von der deutschen Haltung zu Fragen der Sicherheit. Und Sie wissen, das zentrale Thema damals war der Doppelbeschluss der NATO, also die Aufstellung amerikanischer Mittelstreckenraketen als Antwort auf die sowjetischen Mittelstreckenraketen. Also wir haben außer diesem persönlichen Eindruck inhaltlich nichts Neues mit nach Hause genommen.
Die deutsche Einheit, hat Gorbatschow die tatsächlich gewollt oder hat er sie nur nicht verhindern können?
Als die Mauer fiel, hat der Bundeskanzler am Tag darauf mit Gorbatschow telefoniert. Und bei diesem Telefon ging es beiden eigentlich vorrangig darum, dass jetzt alles in geordneten und ruhigen Bahnen verlaufen müsse. Von Einheit war keine Rede. Gemeinsam war die Sorge, es darf in der DDR kein Chaos ausbrechen. Es muss verhindert werden, dass irgendeiner zu schießen beginnt. Es muss verhindert werden, dass bürgerkriegsähnliche Zustände eintreten könnten. Und Sie wissen ja, dass Helmut Kohl drei Wochen später seine bekannte 10-Punkte-Rede im Bundestag hielt. Und die Antwort von Gorbatschow war ein knallhartes Niet, Nein zur deutschen Einheit. Er bezeichnete diese Rede, die ja ohne Zeitrahmen bekannt gegeben wurde, als Diktat.
Das heißt, dass die deutsche Einheit stattgefunden hat, war eigentlich so ein Zufallsprodukt der Geschichte.
Sagen wir so, das historische Verdienst von Gorbatschow besteht darin, dass er letztlich die historischen Entwicklungen nicht versucht hat aufzuhalten. Und er hat am Ende schon im Februar 1990, also wenn Sie wollen, gute zwei Monate nach dem Fall der Mauer, dem Bundeskanzler in Moskau grünes Licht für die deutsche Einheit gegeben.
Gorbatschow selbst hat dann ja 1991 den Staaten in der UdSSR die Erlaubnis gegeben, sich abzuspalten und souveräner zu werden. Hat er dabei Ihrer Ansicht nach schon die Folgen im Blick gehabt und damit gerechnet, dass das Staatengebilde zusammenbricht? Oder war das einfach so ein Dominostein, den er in Bewegung gesetzt hat, ohne dass er absehen konnte, dass er damit im Grunde das Ende der UdSSR herbeigeführt hatte?
Also Gorbatschow wollte nie die Auflösung der Sowjetunion. Er macht dafür eindeutig und unmissverständlich seinen Nachfolger Boris Jelzin verantwortlich, die beide sich ja gegenseitig dann gehasst haben. Er wirft Jelzin vor, dass er die UdSSR aufgelöst habe, was ja faktisch auch stimmt. Boris Jelzin ist ja mit dem Regierungschef der Ukraine und Weißrusslands nach Weißrussland gereist, um dort die Auflösung der UdSSR zu vereinbaren. Das war nie das Ziel und das Interesse von Gorbatschow. Er war immer für den Zusammenhalt der UdSSR und nicht für die Auflösung. Er hat ja sogar in den baltischen Staaten, als die Loslösungstendenzen mit Demonstrationen deutlich wurden, sogar Militär eingesetzt.
Michael Gorbatschow und sein Rücktritt vor 25 Jahren, das ist unser Thema heute bei Eine Stunde History. Wir haben uns mal zurück an den Verhandlungstisch gemogelt und gesprochen mit Dr. Horst Teltschik, dem Kanzleramtsleiter von Helmut Kohl. Danke Ihnen für das Gespräch.
Gerne.
Unser Thema heute war das Ende der Sowjetunion und die Rolle Michael Gorbatschows daran. Was hat das aber jetzt mit uns zu tun? Hatten wir möglicherweise Vorteile durch das Ende des Kalten Kriegs und dieses wahnsinnige Hochrüsten, Matthias?
Also anfangs habe ich gedacht, wir haben. Und wir haben auch was draus gelernt und wir sind sozusagen auf der sicheren Seite des Lebens angekommen. Aber mittlerweile bin ich mir da nicht mehr ganz so sicher. Wir haben in dieser Sendung schon häufiger mal auf Wladimir Putin und die russische Befindlichkeit als angeblicher Verlierer des Kalten Krieges hingewiesen. Wir sollten aber auch mal ein bisschen auf uns selber schauen. Also nach wie vor reagieren wir im Westen mit Drohgebärden auf irgendwelche forschen Töne aus dem Kreml. Wir sprechen Sanktionen aus nach wie vor, obwohl wir die zweifelhafte Wirkung schon oft gesehen haben, weil solche Sanktionen ja in der Regel die Bevölkerung treffen und eben keinen Politikerwechsel hervorrufen. Wir erhöhen die Wehretats, wie in diesem Jahr jetzt angekündigt, und wir bereiten uns offenbar auf einen neuen Kalten Krieg vor, der dann wieder an anderer Stelle, wie zum Beispiel in Syrien oder an anderen Kriegsgebieten, eben zu so etwas wie zu Stellvertreterkriegen führen könnte.
Und das, obwohl Michail Gorbatschow ja ein Beispiel dafür gegeben hat, wie man es auch anders machen kann.
Ja, und das Beispiel, was er gegeben hat, das war wirklich ein sehr, sehr gutes. Er gehört in meinen Augen zu den bedeutendsten Politikern des 20. Jahrhunderts, weil mit seiner Politik in Europa ein Zustand wiederhergestellt wurde, wie vor der Herrschaft der beiden Extreme, also Kommunismus und Faschismus, über unseren Kontinent. Viele der damals existierenden Staaten sind heute wieder entstanden, Serbien beispielsweise oder Montenegro und Bosnien-Herzegowina. Die Teilung Deutschlands und die Spaltung Europas sind durch die Politik Gorbatschows tatsächlich beendet worden. Und wenn man etwas vereinfacht sagen will, dann hat er die Ergebnisse der Taten von Hitler und Stalin im Prinzip revidiert. Das war vermutlich am Anfang von ihm nicht beabsichtigt, aber jetzt am Ende eines Jahres, kann man das vielleicht mal so sagen, zählt eben nur das, was am Ende herauskommt. Mhm. Und das kann sich wahrlich sehen lassen. Ein freier und ein geeinter europäischer Kontinent, der im Moment zwar wirklich sehr, sehr viele Schwierigkeiten hat, der aber vor allem darauf zu achten hat, das Erbe eben dieser europäischen Einigung und der Befriedung nicht zu verspielen.
Wir bleiben im Osten, auch in der nächsten Sendung. Dann geht es um die Charta 77. Das war eine Petition, die am 1. Januar 1977 von Künstlern und Intellektuellen in der Tschechoslowakei veröffentlicht wurde und die auf viele Missstände im Land aufmerksam machen wollte. Und die tatsächlich einen Wandel in der Tschechoslowakei und anderen osteuropäischen Staaten zur Folge hatte. Vorher wünsche ich euch aber noch ein wunderschönes und möglichst stressfreies Restweihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Wir hören uns 2017 wieder. Bis dann.
D-Radio Wissen, eine Stunde History. Jeden Sonntag von 19 bis 20 Uhr. Mehr auf dradiowissen.de.